ADHS und Partnerschaft. Wie kann man umgehen mit den Unterschieden zwischen neurodivergenten und neurotypischen Menschen, beispielsweise hinsichtlich Impulsivität, Vergesslichkeit, Organisation oder auch Abenteuerlust und Risikofreude im Urlaub? Im zweiten Teil des Gesprächs mit Melanie Schröder geht es ganz um den Fokus auf Partnerschaft und der Bedeutung von ADHS für Partnerschaft. Melanie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, begleitet neurodivergente Menschen und ist selbst von ADHS geprägt, kennt also ADHS von innen und außen. Wie immer gilt, diese Podcast-Folge ersetzt keinen Arztbesuch, sie stellt keine Diagnose und keine Therapieempfehlung dar. Alles, was du bei dir an Symptomen merkst, wo du denkst, da könnte es gut sein, einen Schritt weiterzukommen oder mit einer Fachperson draufzuschauen, für all das, schau bitte, dass du mit einer Therapeutin, einem Arzt Kontakt aufnimmst. Und für das, was du hier an Ideen aus diesem Podcast ziehst, können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. So, genug der Vorrede, ab in die Folge. Am Anfang rede ich eh nochmal lang genug, aber dann kommt auch Melanie zu Wort. Keine Sorge, viel Spaß beim Hören.
Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's.
Ich hatte vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dieses Jahr, vielleicht fällt es mir mehr auf, aber es gibt auch viele Paare, die kommen und schon aktiv sagen, ich habe ADHS, er hat ADHS, sie hat ADHS oder so. Also allein jetzt aktuell habe ich mindestens 6 oder 7 Paare in Begleitung, wo mindestens einer ADHS hat. Mag vielleicht ein bisschen dran liegen, dass ich am Anfang des Jahres die Podcast-Folge mit dem Carlsson aufgenommen habe. Aber ich glaube schon, dass es auch sehr hilfreich ist, dass es auch gerade in Social Media sehr viel Informationen dazu gibt. Es sind auch viele, die dann sagen, ich will jetzt nicht irgendwie im Trend liegen oder so oder mit dem Hype mitgehen, ja. Und dann aber gemerkt haben, doch, das trifft schon zu, ja. Ob ich will oder nicht, ja. Also es ist ein großes Thema, will ich einfach sagen, und mich interessiert sehr auch, wie du das erlebst und wie du das einschätzt. Wie kann man gut in ADHS mit Partnerschaft umgehen? Welche typischen Herausforderungen gibt es? Im Podcast mit dem Carlsson habe ich schon mal, aber nur sehr kurz leider, so erwähnt, was im Grunde auf jeden Fall als Basis wichtig ist, ist, dass es akzeptiert wird von beiden. Ja, also wer ADHS hat, wird auch immer ADHS haben. Ja, es gibt natürlich dann Möglichkeiten, dass manches einfacher wird, dass es vielleicht weniger Unpünktlichkeit gibt, dass es vielleicht mehr Zuverlässigkeit gibt, dass es vielleicht eine bessere Emotionsregulation gibt und so weiter. Da ist überall was zu erreichen. Aber im Kern wird davon vieles bleiben und es ist wichtig, dass beide das akzeptieren und damit auch die Möglichkeit geben, offen drüber zu sprechen und offen drüber zu sprechen, möglichst vorwurfsfrei, wie können wir gemeinsam damit umgehen, dass es uns beiden gut geht, weil jeder ist mal damit überfordert, ja, sowohl der Partner mit ADHS als auch der andere. Also das möchte ich vorweg schicken. Ich würde dir gerne als erstes die Frage stellen, die ich immer wieder auch höre, was bringt es, die Diagnose noch zu machen, wenn man jetzt schon für sich so relativ sicher hat, ich habe schon irgendwelche verfügbaren Tests gemacht oder so, auch offizielle Tests für mich selber, mein Partner hat mich eingeschätzt, wir sind uns sehr, sehr einig, ich habe ADHS. Lohnt sich dann der Aufwand, irgendwie zu schauen, dass ich irgendwoher noch eine offizielle Diagnose herkriege und wofür?
Ja, also grundsätzlich lohnt sich die Diagnostik, diesen Aufwand in Kauf zu nehmen, auch dann, weil man ja verschiedene Möglichkeiten sozusagen, ich nenne es jetzt mal, freischaltet mit der Diagnose. Man kann natürlich auch aus anderen Gründen eine Psychotherapie machen und die Psychotherapie bewilligt bekommen, aber die Chancen, dass eine Krankenkasse einem die Psychotherapie zusagt, erhöhen sich natürlich, wenn sie erkennen, okay, es gibt auch einen Grund dafür, dass wir das jetzt machen sollten. Das muss aber nicht unbedingt die Diagnose sein. Wozu man die Diagnose aber unbedingt braucht, sind eben die Medikamente. Und die Medikamente, die bei der ADHS-Behandlung verwendet werden, die sind auch für einen Großteil der Betroffenen wirklich sehr hilfreich. Ob jetzt für eine bestimmte Zeit, so wie es bei mir der Fall war, oder auch über mehrere Jahre hinweg oder vielleicht auch das ganze Leben. Es kann wirklich einen großen Unterschied machen. Und ich finde, diese Möglichkeit zu haben, die Option zu haben, weil man merkt, okay, ich habe ADHS und ich komme mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, ohne Diagnose, nicht ausreichend zurecht. Ich komme nicht dahin, wo ich gerne wäre. Oder ich würde das erstmal dabei belassen. Also wenn man merkt, es fehlt mir noch an etwas und na, der Neurotransmitterhaushalt ist einfach ungeglichen. Ich könnte davon profitieren, den künstlich, also ne, gerade den Dopamin-Noradrenalin-Spiegel künstlich zu erhöhen. Warum sollte ich das nicht machen? Also warum sollte ich von mir erwarten, zum Beispiel, stell dir vor, ich fand den Vergleich ganz gut, den habe ich mal von einem Psychiater gehört, der ist Experte auf dem Gebiet ADHS und der hat das damit verglichen, dass er sagt, ADHS ist quasi so, wenn du ADHS hast, vergleich das damit und keine Medikamente nimmst, vergleich das damit, dass du jemand bist, der Auto fahren will und eine Sehschwäche hat, aber sich keine Brille aufsetzt. Mhm. Natürlich ist das Medikament, die Stimulantien jetzt zum Beispiel, die sind nicht eins zu eins damit vergleichbar, wie jetzt eine Sehschwäche auszugleichen. Aber im Grunde genommen erwartest du halt von dir die ganze Zeit eine gewisse Kompensation von einer biologischen Beeinträchtigung oder einem biologischen Anderssein. Und du könntest dir aber auch ein Hilfsmittel dazu holen. Und auch bei einer Sehschwäche ist es so, die kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Ab einem gewissen Punkt kannst du vielleicht das Auto gar nicht bedienen, ohne diese Brille zu benutzen. Und solltest du vielleicht auch nicht dann in dem Fall. Ne? Aber wieder zurück bei ADHS, auch da kann die Symptomatik unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Und ich habe auch schon so ein Beispiel, das war für mich sehr prägnant, wo ein erwachsener ADHSler zu mir gesagt hat, ich habe mit 17 die Diagnose bekommen und ich habe dann Medikamente genommen und ich wäre vom Weg abgekommen. Ich wäre auf die schiefe Bahn geraten, wenn das in dem Moment zu der Zeit nicht passiert wäre. Nur weil ich die Medikamente nehme, ist es mir möglich, jetzt in dem Beruf zu arbeiten. Er ist jetzt selber Psychotherapeut und arbeitet an einer Klinik. Mhm. Durch die Medikamente mit diesem Hilfsmittel konnte ich diesen Weg einschlagen. Und ohne das wäre was ganz anderes aus mir geworden. Vielleicht sogar, was auch ganz häufig der Fall ist, dass nicht behandeltes ADHS dazu führen kann, dass die Leute sich selbst Medizin suchen, in Anführungsstrichen. Und das kann eben in Suchtverhalten enden. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach stark erhöht, bei unbehandeltem ADHS eine Sucht zu entwickeln. Ob das Alkoholsucht ist, Spielesucht oder auch eine Drogenabhängigkeit.
Ja, ja.
Und das sollte einem durchaus bewusst sein. Also das Thema ist gar nicht schwarz und weiß zu betrachten.
Ja. Und das muss auch nicht immer extrem sein, ja. Ich habe jetzt gerade von einem Paar, die hatten erzählt, im Urlaub, wo so ganz viele Reize sind und so weiter und der ADHS-Partner sozusagen auch überfordert ist, ja, wo viel das Dopamin kickt, aber dann irgendwo auch aufgebraucht ist, so ungefähr, über den Tag verteilt bei jeder Bar oder Strandkneipe, die es irgendwo gibt, holt er sich dann ein Bier. Im Alltag ist es nicht so, aber sozusagen da, wo dann besonders er herausgefordert ist in der Regulation, da macht er das immer wieder, ja. Ist jetzt vielleicht in dem Fall, wie es bei ihm läuft, noch nicht ganz so bedenklich. Trotzdem ist es vielleicht auch nicht der beste Weg unbedingt. Ja? Was mir wichtig ist zu sagen, es wird, liebe ADHSler, meistens so sein, dass euer Partner von euch erwartet, an den Schwächen, die da sind, auch zu arbeiten und zu merken, dass ihr das tut. Ja, und dafür kann schon die Diagnose wichtig sein, im Sinne eben, sei es Therapie, sei es Medikamente. Das kriege ich schon immer wieder mit, dass es schwerfällt, sozusagen irgendwo die Toleranz aufzubringen, wenn man nicht merkt, der Partner arbeitet an dem, was ihn vielleicht auch manchmal schwierig macht. Ja, und das kann ADHS sein, das können auch ganz viele andere Sachen sein natürlich, aber es gilt eben auch für ADHS. Und ich möchte ganz klar sagen, es ist nicht so, wie manche das irgendwie von früher von der Schule kennen oder manche das erwarten, wenn ich die Medikamente nehme, bin ich den ganzen Tag wie weggetreten oder so oder laufe wie so ein gelähmter Roboter durch die Gegend. Ja, Sollte das so sein, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Präparat für euch. Ja. Mhm. Aber,
oder zu hoch dosiert.
Oder zu hoch dosiert oder so. ja. Häufig ist eher das Gegenteil der Fall auch, dass man präsenter wird, dass man im Gespräch mehr beim Thema bleibt, dass man dadurch sich mehr zeigen und mehr wahrgenommen werden kann. Ja, also es ist häufig das Gegenteil. Das möchte ich ansprechen, weil ich das so oft höre als Sorge. Ja,
ja genau, das ist auch wichtig, das zu sagen, weil das einfach früher der Fall war, dass die Medikamente als in den Anfängen, damals in den, wann war das, in den 70ern oder als mit der Medikation, mit den Stimulantien angefangen wurde, da kam das tatsächlich häufig vor. Aber die Medikamente, die heute auf dem Markt sind, die wirken ganz anders und viel feiner und die lassen sich auch ganz anders einstellen. Und da sollte man tatsächlich das Gespräch mit dem Arzt suchen, wenn man sich seine Persönlichkeit jetzt irgendwie nicht wiedererkennt unter der Medikation.
Ja, das wäre schrecklich.
Das, genau das sollte eben nicht der Fall sein.
Okay, ein häufiges Thema, was herausfordernd ist, also diese Impulsivität bei ADHS, die auch dann, gerade wenn es um Konflikte geht, auch schnell irgendwie so als Aggressivität rüberkommen kann. Ja, also jemand fährt sehr schnell hoch und das ist für den anderen Partner dann, da wirkt sich das oft so aus, dass der irgendwie sehr sensibel versucht zu sein, sehr genau schaut, was kann er sagen, was nicht oder so, aber das macht schon auch eine Unsicherheit. Weil das nicht immer so ganz zu erfassen ist. Ja, ich habe das auch schon einige Male hier in ein paar Sitzungen erlebt, dass jemand mit ADHS auf einmal auch durch einen Satz getriggert wird, der gar nicht fies gemeint war oder so, ich auch ganz anders verstanden habe, den auch der andere Partner ganz anders verstanden hat. Also auch das kommt noch dazu, dass dann manchmal vermutlich irgendwie auch im Zusammenhang mit dem ADHS, auch mit der Wahrnehmung, da Sätze nochmal anders aufgenommen werden. Prinzipiell ein Phänomen, was es bei allen Paaren gibt, auch ohne ADHS, aber da fällt es mir mehr auf. Ja? Und dann, wenn bestimmte Themen, bestimmte Trigger kommen, irgendwie sehr schnell getroffen zu sein, sehr schnell dann auch irgendwie emotional zu werden, laut zu werden, vielleicht auch vorwurfsvoll zu werden. Diese Impulsivität, wie kann man damit umgehen, Melanie?
Gute Frage. Also ich sehe in dem Thema nicht nur Impulsivität, sondern zusätzlich auch noch die eben Ablehnungssensitivität oder auch Ablehnungsdysphorie. Also ja, bei ADHS kommt das eben sehr häufig vor. Das ist jetzt kein Teil der Diagnose, aber es gibt eben diesen Begriff, der schon geprägt worden ist und der auch Sinn ergibt, weil es so häufig vorkommt, dieses verstärkte Schmerzempfinden bei der Sorge, also bei der Vermutung oder Wahrnehmung oder auch bei tatsächlicher Ablehnung. Das fühlt sich einfach nochmal intensiver und schmerzhafter an als bei anderen Menschen.
Wichtig
zu wissen. Genau, das ist ganz wichtig, das zu wissen und auch bei sich selber zu verstehen. Das fühlt sich gerade für mich einfach so richtig schlimm an und auch mein Gehirn ist da sehr sensibel geworden und vermutet manchmal auch eine Ablehnung oder Kritik, wo sie eigentlich objektiv gesehen gar nicht vorhanden ist. Also das kommt auch bei mir selbst vor. Das ist auch immer mal wieder Thema in meiner Partnerschaft, dass ich irgendwie quasi durch Äußerungen von meinem Partner so, ich sag jetzt mal, getriggert werde, also so aktiviert bin und emotional wirklich in so einen und gedanklich in einen Film gerate, weil natürlich auch in meiner Geschichte einfach so viel Ablehnung stattgefunden hat. Also da bin ich jetzt nicht konkret drauf eingegangen, aber ich habe auch Mobbing in der Schule erfahren und auch im Arbeitsleben Mobbing und Ausgrenzung erfahren und auch in Freundschaften Ausgrenzung erfahren. Aufgrund von, teilweise dem, wie ich gestrickt bin. Also weil ich einfach anders reagiere manchmal, als zu erwarten wäre oder vielleicht auch intensiver. Oder Sachen falsch einordne, verstehe. Also auch hier wieder, da seid ihr nicht alleine mit, sondern es ist einfach sozusagen gehört mit zu dem Paket, sage ich jetzt ADHS mit dazu.
Neurodivergente Menschen sind häufiger Opfer von Mobbing als andere. Ja.
Ja. Ja. Und bei der Impulsivität, da würden mir zwei Strategien einfallen. Also einmal, was der ADHSler alleine machen kann, aber was man auch als Paar gemeinsam machen kann, ist eben dieses Nervensystem-Tracking, dass man einfach in den Alltag dieses Tracking einbaut, ne? Ob man das jetzt mit diesem Tracker an sich macht und das wirklich visualisiert und mal so zwischendurch einstellt, wie geht es mir gerade, wie aktiviert ist mein Nervensystem, oder ob man einfach nur darüber spricht und sagt so, ich glaube, ich bin jetzt gerade in der Grünzone, ich kann jetzt mich noch gut um das und das kümmern. Und der andere sagt vielleicht, ich bin in der roten Zone, ich brauche erstmal eine kleine Pause, in der ich mich wieder reguliere und dafür sorge, mit verschiedenen Strategien, dass ich wieder in diese grüne Zone komme. Also, dass man quasi das in den Alltag als Paar einbaut. Und das kann auch man aber, ne, wenn man jetzt nicht in einer Partnerschaft ist, jeder kann es auch einfach für sich machen mit ADHS, so dieses Check-in regelmäßig machen. Weil die Sache ist nämlich auch die, so eine Aktivierung im Nervensystem, die baut sich auch auf, die staut sich auch an. Und irgendwann bist du vielleicht so am Rande der Wohlfühlzone und dann braucht es nur noch so diesen berühmten Tropfen auf den heißen Stein und dann verlierst du halt einfach die Kontrolle. Dann springt dein Nervensystem in die rote Zone und du hast das Gefühl, du musst jetzt hier, du bist bedroht, du musst kämpfen, fliehen, sonst irgendwas tun. Also vielleicht schreist du und kannst einfach gar nicht mehr ruhig und entspannt reden, sondern du fängst an, deinen Partner oder deine Partnerin anzuschreien oder dein Gegenüber anzuzicken, sage ich jetzt mal. Und wenn wir üben, diesen Check-in zu machen und aber auch regelmäßig merken, okay, jetzt bin ich irgendwie schon sehr nah dran, also ich bin so am Rande meines Wohlfühlfensters oder ich bin vielleicht schon sehr aktiviert. Na, ich kann mich irgendwie zwar noch bewusst steuern, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie etwas meinen Gefühlen ausgeliefert bin, aber ich kann auch nicht mehr wirklich, ich bin nicht mehr entspannt. Ich kann nicht mehr, vielleicht mich auch nicht mehr wirklich fokussieren. Dann brauche ich eine Pause und ich sollte vielleicht schon mal eine Strategie anwenden, die mir hilft, wieder mehr an den Bereich des Wohlbefindens zurückzufinden. Mhm. Und das hilft eben dabei, genau das, weil... Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Gedanken im Sprechen verloren. Es hilft einfach dabei, dass die Anspannung gar nicht erst so groß wird und es reduziert die Häufigkeit der emotionalen Ausbrüche und auch die Impulsivität, die ist ja dann vorhanden, wenn wir nicht mehr in dieser grünen, also die ist nicht dann vorhanden, aber die ist, also unser bewusstes Handeln und unsere Bremse funktioniert dann besser, wenn wir uns in der grünen Zone befinden. Mhm. Na, und die Impulsivität wirkt einfach stärker, wenn wir sehr aktiviert sind. Mhm. Dann,
okay. Ja,
das addiert sich okay. Dann.
Für manche Paare funktioniert es in vielen Situationen auch gut, eine gewisse emotionale Koregulation auch zu machen. Also oft, dass dann der Partner, der kein ADHS hat, wenn er noch einen klaren Kopf hat, noch nicht so eskaliert ist, falls es so ist, ja, den anderen unterstützt. Ja, entweder wieder positive Signale schickt, eine positive Verbindung herstellt, dem anderen auf die Weise hilft, runterzukommen. Oder auch, da kann man besprechen und ausprobieren, was für einen selber passt, bis dahin, dass hatte ich auch schon mal, sich einer gewünscht hat, hör mal, wenn ich so aufdrehe und sozusagen da mit meinem ADHS durchdrehe, dann sag mir bitte einfach ganz klar, hör mal, gerade drehst du durch und das hilft mir dann und dann komme ich wieder runter. Ja, sozusagen kann auch sein, dass einfach so ein sehr klarer Satz dann auch hilft zu sehen, oh, ich bin gerade übers Ziel hinausgeschossen, sorry, ich komme wieder runter. Ja, also da gibt es die ganze Bandbreite sozusagen, da kann man für sich schon miteinander ausprobieren, was gut ist. Und um ganz kurz den umgekehrten Aspekt zu beleuchten, für den ADHS-Partner ist es ja auch manchmal schwierig, gerade im Konflikt dann auch, der andere braucht so lange zum Antworten. Ne?
Ja.
Das ist sowas, das erlebe ich auch immer wieder so. Warum sagst du jetzt nichts und so? Ja, so. Also gerade erst aufgehört zu sprechen, ein, zwei Sekunden und der andere hat noch nichts gesagt. Also sozusagen, das erlebe ich auch immer wieder, dass dann der Partner mit ADHS den anderen als langsam und unentschlossen empfindet. Ja, so, also auch, auch den Teil sich bewusst machen, dass da ein Unterschied ist. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also die Verabredungen, die man quasi außerhalb vom Streit trifft, die sind, finde ich, auch ganz wichtig. Ob das jetzt sowas ist wie ein Signalwort, wenn der Partner merkt, okay, wir können jetzt eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen, sondern mein ADHS-Partner, oder es kann ja auch mal umgekehrt sein, wenn einer der Partner merkt, da mein Gegenüber fährt jetzt quasi in den Film, es geht eigentlich gar nicht mehr um die Sache an sich. Dass man verabredet entweder sowas wie ein Signalwort oder auch vielleicht, dass der Partner, der das merkt, dass man das Gegenüber gerade wie im Film ist oder getriggert ist oder zu aktiviert ist, zu sehr hochdreht, die Energie so aus dem Gespräch rauszieht und einfach sagt, und das muss vorher abgesprochen sein, dass man dann einfach eine Pause macht und entweder ruhig wird und einfach erstmal den anderen reden lässt, aber nichts mehr sagt, nicht mehr darauf eingeht. Oder vielleicht ist es auch nötig, wirklich sich ganz von dem Gespräch erstmal zu entfernen. Und das sollte dann auch eben das Signal sein, dass erstmal eine Pause gemacht wird, bis man eben wieder in diesem regulierten Modus zurückgefunden hat. Und das ist halt eine Sache, die muss natürlich vorher abgesprochen sein und das kann auch funktionieren.
Absolut. Habe ich auch vor kurzem in einer Podcast-Folge ein bisschen ausführlicher noch erklärt, wenn ihr nach Flooding schaut. Ja, Flood, wie die Flut überflutet werden. Das ist genau das, wie man das auch in der Paartherapie auch oder Paarforschung auch nennt, wenn man in diesen Zustand reinkommt, ja, wo man nicht mehr sinnvoll streiten kann. Ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen war das erst relativ frisch. Ein anderes Thema, was sehr oft eine Rolle spielt im Zusammenhang mit ADHS, ist so dieses Vergesslichkeit, Unzuverlässigkeit und Mitdenken im Alltag, bei Alltagsorganisation und so weiter. Das kann zum einen den Effekt haben, dass der andere Partner sich überlastet fühlt und denkt, bei mir ist die Verantwortung für alles und irgendwie bin ich hier sozusagen derjenige, der alleine an alles denken muss. Zum anderen kann es auch dazu führen, dass irgendwie das Gefühl entsteht, ich bin meinem Partner nicht wichtig. Ja, weil irgendwie bei den Sachen, weil so oft, er kommt so oft unpünktlich, wenn wir verabredet sind. Ich habe ein paar dieses Jahr gesprochen, die hatten die Erfahrung, dass sie gemeinsam für die Abfahrt in den Urlaub verabredet waren und er war am Tag vorher bei einer Party, 7 Stunden nach der vereinbarten Abfahrt erst überhaupt aufgewacht, ja, und so weiter, wo irgendwie dann auf der anderen Seite einfach ankommt, Mensch, nicht nur, dass ich mich auf ihn nicht verlassen kann, sondern irgendwie, ich bin ihm anscheinend nicht wichtig, sonst müsste das doch anders sein, ja. Da möchte ich als erstes den Nicht-ADHS-Land sagen, das heißt nicht, dass ihr eurem Partner nicht wichtig seid, ja, so, sondern es ist für ADHSler viel schwieriger als für euch, diese Zuverlässigkeit, diese Pünktlichkeit und so weiter alles hinzubringen. Und deswegen braucht es da sozusagen eine gewisse Pufferzone, ja, wo man sich bewusst macht, das gehört in einem gewissen Rahmen dazu. Und dann ist trotzdem erst recht wichtig zu schauen, okay, wie kriegen wir das als Paar hin, dass trotzdem bei mir als Nicht-ADHSler ankommt, ich bin dem anderen wichtig, ja, trotz Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit und so weiter. Aber das ist nur ein Aspekt. Was fällt dir als erstes zu dem Themenbereich ein, Melanie?
Also grundsätzlich finde ich wichtig, die Bereitschaft zur Selbstreflexion da auch beim ADHSler oder bei der ADHSlerin. Das muss schon mal gegeben sein. Also es muss so grundlegend der Wunsch vorhanden sein. So einerseits natürlich, ich bekomme Verständnis, das ist wichtig. So mein Partner versteht, ich mache das nicht extra, ich mache das nicht mit Absicht. Und mir sind da einfach große Steine in den Weg gelegt. Aber auch andererseits nach Wegen zu suchen, nach gemeinsamen Wegen zu suchen, wie man eben diese großen Steine verkleinern kann oder auch aus dem Weg räumen kann. Und da muss wirklich die Bereitschaft vorhanden sein. Das hast du ja auch schon mal vorhin gesagt, beim ADHSler, bei der ADHSlerin auch an sich zu arbeiten und nach diesen Strategien zu suchen. Jetzt ist es manchmal so, dass, also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, mein Gehirn belügt mich auch manchmal ganz gerne und ich beobachte das auch bei anderen, dass manche Sachen irgendwie also einerseits wirklich vergessen werden. Ich muss mir auch tatsächlich ganz viele Erkenntnisse und Sachen aufschreiben in meinen Planer. Mittlerweile habe ich ein System entwickelt, das für mich auch funktioniert und wo ich mir gewisse Erkenntnisse aufschreibe und dann blätter ich immer mal wieder zurück und denke so, ah ja, okay, und das hast du schon gelernt, das hast du schon erkannt, damit es auch präsent bleibt, weil nur weil ich vielleicht eine Strategie einmal eingesetzt habe und da hat es funktioniert, heißt es nicht, leider, dass ich sie beim nächsten Mal auch wieder anwenden kann, sondern mitunter vergesse ich das. Ich vergesse das dann wirklich einfach und dann steht mir diese Strategie auch nicht mehr zur Verfügung. So, und um nochmal auf diese Bereitschaft einzugehen, die sollte vorhanden sein und dieses lügende Gehirn. Ich habe ganz viel mit Pünktlichkeit auch zu tun gehabt in meinem Leben und ich bin nicht von Natur aus pünktlich und auch in meiner Familie gibt es so das ein oder andere Familienmitglied, das mit dem Thema zu tun hat. Und ich habe das jetzt auch mal bei diesem Familienmitglied im Urlaub ganz schön, also als ich mit dem Familienmitglied mehr Zeit verbracht habe, beobachten können, wie das so ist, mal am anderen Ende zu sein, dieser fehlenden Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und es ist natürlich auch frustrierend. Also erstmal, der Frust ist völlig nachvollziehbar, den kriege ich auch selber, wenn ich das, wenn ich da mal am anderen Ende bin. Eine Sache, die mir wichtig ist zu sagen, was nicht hilft, ist in dem Moment den Frust auch am ADHSler oder am Gegenüber auszulassen. Und dann anzufangen zu meckern oder frustriert zu sein und sozusagen zu schimpfen mit dem Kind oder mit der erwachsenen Person zu schimpfen oder einfach so richtig so, und jetzt schaffst du das schon wieder nicht und ich habe es dir doch rechtzeitig gesagt. So, weil wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, können wir es nicht mehr ändern. Erstmal radikale Akzeptanz der Situation und die Genervtheit, die darf da sein. Aber sobald sie dann an dem, also sobald du der Genervtheit auch in dem Moment noch Raum machst, gießt du sozusagen Öl ins Feuer, du verursachst Stress bei deinem Gegenüber, der ist sowieso wahrscheinlich schon gestresst, weil er dabei ist, irgendwie noch sich einzureden, ich kann das noch irgendwie pünktlich schaffen und irgendwie gerade so am Machermodus ist, was auch Stress erfordert. Und wenn man noch mehr Stress verursacht, dann verstärkt das die ADHS-Symptome einfach nur noch. Also das so als Basisstrategie eher dafür zu sorgen, wie kann ich die Situation entstressen und bei meinem Gegenüber mehr Sicherheit erzeugen, mehr Sicherheit erzeugen, anstatt mehr Stress zu erzeugen. Und die andere Sache ist, macht euch bewusst, wie das dann beim ADHSler funktioniert, nämlich man redet sich ein, weil das Zeitgefühl anders funktioniert. Wir fühlen Zeit in jetzt oder nicht jetzt und das ist auch tatsächlich auch wirklich so. Wenn ich um 8 Uhr bei der Arbeit sein soll und ich bin aber um, keine Ahnung, 7:55 noch nicht bei der Arbeit, sondern noch in der Bahn, dann geht in meinem Kopf wirklich so lange, bis 8 Uhr ist noch nicht akzeptiert, dass ich nicht mehr pünktlich kommen werde. Das ist krass. Wow. Das ist eigentlich unvorstellbar. Eigentlich, wenn es rational nicht möglich ist, noch pünktlich zu kommen, glaubt mein Kopf das erst, wenn es 8 Uhr ist und ich noch auf dem Weg bin. Erst dann glaube ich das. War für mich schon mal so eine ganz krasse Erkenntnis. Spannend, und es ist total abgefahren. Und was ich auch gemerkt habe, und das habe ich auch bei meinem Familienmitglied eben gemerkt, wenn man dann um, sag ich jetzt mal, 8:02 da ist, dann wird das noch als, ja, ich bin pünktlich gewertet. So, hat doch alles funktioniert, ist doch alles gut. Obwohl man da total hingestratzt ist, mega Stress bei sich selber und bei allen anderen verursacht hat, wird das irgendwie als Erfolg eingeordnet. Ich finde das selber total witzig. Jetzt mit etwas Abstand, weil ich mir da einfach selber auf die Schliche gekommen bin. Und das ist aber irgendwie das, wie das Gehirn mit Zeit umgeht und wie das Zeit einordnet. Und das meinte ich damit, diese Neigung dazu, unbewusst sich auch irgendwie anzulügen, weil man denkt, wieso, es hat doch funktioniert. Und rein objektiv betrachtet hat es aber nicht gut funktioniert. Und ich finde es auch ganz wichtig, wenn man Single ist und nur für sich selbst verantwortlich ist, dann kann man doch gerne so mit dem Flow gehen und irgendwie sagen, so ja, hat doch irgendwie alles funktioniert und irgendwie brauche ich auch diese Challenge schon ein bisschen. Ne? Das kommt ja auch mit dazu, jetzt bin ich hier gechallenged, jetzt kann ich das vielleicht doch noch irgendwie schaffen. Mhm. Das bringt ja auch ganz viel Energie wieder und Motivation. Aber sobald andere unter den Auswirkungen davon leiden müssen, wie zum Beispiel eben bei der Frau, wo die in den Urlaub starten wollten und wo die Person nicht aufgetaucht ist. Mhm. Da wird es halt einfach problematisch. Und ich finde, solche Sachen einerseits mit Verständnis begegnen und zu sagen, so, warum ist das passiert? Zu reflektieren, warum ist das jetzt so gekommen? Warum, ne? Welche Entscheidungen haben dazu geführt und auch welche ADHS-bedingten Merkmale haben dazu geführt, dass das alles so gekommen ist? Und dann den nächsten Schritt machen, was sind mögliche Lösungen, damit das nicht nochmal vorkommt. Damit ich den, zum Beispiel habe ich auch schon mitbekommen, jemand hat den Flug in Urlaub verpasst deswegen. Und das ist natürlich auch mega schmerzhaft für die betroffene Person selber und mega frustrierend. Und eben an solchen Strategien kann man arbeiten. Und die kann man suchen. Egal, wie unmöglich sich das manchmal anfühlt. Also ich habe auch meine Momente, wo ich mega, mega in meinem eigenen Frust gefangen bin und sage, so, ich habe schon so viel versucht und das ist jetzt einfach für immer so und das muss ich akzeptieren. Mhm. Und bin manchmal dann vielleicht auch ein bisschen sehr dramatisch und ein bisschen sehr streng zu mir selber. Das kann auch sein. Und es gibt aber meiner Erfahrung nach doch auch Wachstumsmöglichkeiten, auch mit ADHS, auch mit den großen Steinen, die im Weg sind.
Mhm, ja. Was auch auf der anderen Seite helfen kann, im Kleinen zumindest, ist eben eine realistische Erwartungshaltung. Ja? Ich habe im Freundeskreis einige Menschen mit ADHS. Ich rechne nicht damit, dass die pünktlich sind. Ja? Dann brauche ich mich auch nicht drüber aufregen. Mhm. Für mich ist es jetzt aber auch noch deshalb leichter, weil ich selber auch nicht unbedingt pünktlich bin. Manchmal kommen wir alle zusammen eine Viertelstunde zu spät, ja, dann ist auch gut. Das mit in die Planung und in die Erwartung mit reinnehmen. Bei so großen Sachen ist es natürlich trotzdem sehr, sehr frustrierend. Und auch wenn es darum geht, mal so die eine Stunde am Tag zu haben, wo ich von den Kindern irgendwie Ruhe habe und mein Ding machen kann. Und dann kommt der andere eine Viertelstunde zu spät, da tut es natürlich besonders weh. Das darf man nicht vergessen. Ja.
Das ist frustrierend, ja.
Ich bin nicht ganz sicher, wie viele Minuten ich hier noch freigeschaltet habe im Aufnahmetool. Ich glaube 5. Von da würde ich gerne einen Punkt auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Und zwar dieser Bereich Abenteuerlust, Risikofreudigkeit. Das ist oft ein Thema auch, dass derjenige mit ADHS findet manchmal den anderen zu vorsichtig, zu langweilig. Derjenige ohne ADHS findet den anderen zu krass spontan, zu risikofreudig, was Unternehmungen angeht vielleicht, was irgendwelche, keine Ahnung, Wildwasser-Rafting oder irgendwie dieses was erleben, im Urlaub irgendwo unterwegs sein. Wie ist dein Blick darauf? Wie kann man damit gut umgehen?
Also, dass der eine diese Spontanität und Abenteuerlust mitbringt und vielleicht auch den Hang dazu, sich so ein bisschen in Gefahr zu bringen. Mhm. War das die Frage?
Ja.
Und der andere macht sich Sorgen.
Ja, oder ist auch überfordert, wenn es darum geht, gemeinsam Sachen zu machen. Und dem einen ist es zu langweilig, das zu machen, was der andere will. Dem anderen ist es zu überfordernd und risikoreich, was der eine will. Drumherum gibt es immer wieder einige Streitigkeiten.
Also grundsätzlich finde ich einerseits natürlich wichtig, dass man, wenn man gemeinsam Urlaub macht und jetzt quasi diese beiden Personen unterwegs sind, na, mit beiden Ausprägungen sozusagen, dass man da Kompromisse findet und einen Weg findet, wie es für beide funktioniert, dass man auch offen darüber spricht, so, ich würde jetzt gerne am liebsten schon los und du bist irgendwie aber gerade noch so, keine Ahnung, so willst du noch in Ruhe deinen Morgenkaffee trinken oder was ich mit meinem Partner auch ganz oft habe, ist so dieses, ich will einfach los und erkunden und mein Freund braucht ein Ziel.
Ja, ja.
Der kann nicht einfach
was machen wir denn da?
Und dann erlebt man was. Ja, genau.
Einfach mal gucken.
Dann, wirklich. Ich weiß dann schon sozusagen unbewusst, da wartet was auf mich, woher auch immer. ich habe da dieses blinde Vertrauen und dann ist da, also ich freue mich ja auch tatsächlich über viele kleine Sachen dann unglaublich und begeistere mich dafür. Und beim anderen ist das aber dann vielleicht auch nicht gegeben und dann frustriert mich das wiederum, wenn ich dann noch irgendwie mir ausdenken muss, warum ich denn jetzt dahin will und welches Ziel ich da haben könnte. Also da habe ich aber gemerkt, einfach okay, ich brauche einerseits so diese Abwechslung und ich brauche dieses etwas Neues zu erleben und mein Partner ist auch durchaus bereit, mit mir zum Beispiel jetzt in die Stadt reinzufahren und diese Unternehmung zu machen. Aber er braucht eben einfach einen Fixpunkt und da ich gerne in die Stadt will und etwas erleben will und das Neue will und mein Partner das aber nicht unbedingt braucht, sehe ich in dem Moment zum Beispiel mich in der Verantwortung zu sagen, okay, ich suche jetzt den einen Fixpunkt und um diesen Fixpunkt herum können wir auch noch ein bisschen abweichen und ein bisschen mit dem Flow gehen. Also das funktioniert auch für meinen Partner sozusagen. Aber wir finden quasi so eine Basis, wo wir beide dann mit happy sind, weil wir uns auch mittlerweile gut genug kennengelernt haben und einfach gesagt haben, so, ich brauche das, du brauchst das. Wie finden wir jetzt hier den Weg, das als Team zu machen? Weil eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, Sachen alleine zu machen oder eben mit anderen Leuten zu machen, die auch vielleicht gerne einfach mit dem Flow gehen, ohne konkretes Ziel. Und ich finde, es ist auch nichts Schlechtes daran, wenn beide damit einverstanden sind, dass man mal irgendwie alleine einen Urlaub macht oder mit dem besten Freund oder der besten Freundin oder wem auch immer in den Urlaub fliegt und dann quasi das mehr so machen kann, wie es dem eigenen Naturell entspricht. So, beide Sachen sind möglich. Man kann einerseits eben Wege finden, die für beide funktionieren, die beide happy machen. Und dann muss vielleicht hier und da beim anderen auch Abstriche gemacht werden. Aber das Wichtige ist, dass nicht meiner Meinung nach die eine Person immer nur am Abstriche machen ist und viel mehr gibt sozusagen oder zurücksteckt als die andere Person. Da sollte immer so ein gewisses Verständnis sein und auch, was ich wichtig finde, so eine Wertschätzung von dem, so, ah ja, ich weiß, du machst das jetzt nicht wirklich gerne, aber wir machen das jetzt zusammen und ich bin gerade total froh, dass du das trotzdem mit mir zusammen machst. Also so auch wertschätzen und benennen, dass man das einfach wahrnimmt.
Ja, klingt total sinnvoll. Gute Grundlage und der Rest ist dann doch individuelle Arbeit, die man irgendwie gemeinsam auch leisten muss. Ja. Melanie, wenn man jetzt mehr von dir und von deinen Angeboten erfahren möchte, da du ja auch Menschen begleitest, gerade mit diesen Themen. Es gibt dich einmal bei Instagram, _MelanieSchröder_, also aktuell zumindest heißt es so, schon länger, werde ich verlinken. Mhm. Es gibt deine Homepage schrödermelanie.com und da ist auch ein Blog mit vielen Artikeln, sowie auch ein Downloadbereich, wo eben dieser Energietracker und dann zukünftig auch dieser Halbkreis als Nervensystemtracker drauf sein wird. Und du hast mir noch gesagt, du hast auch eine Facebook-Gruppe gegründet, das sensible Nervensystem. Was möchtest du uns zu Blog, zur Facebook-Gruppe oder so gerade noch mitgeben?
Also was ich mitgeben möchte, holt euch gerne diese Materialien, diese Tracker, um eben diese Sachen zu visualisieren. Also Visualisierung ist grundsätzlich immer total hilfreich. Und den Blog liebe ich sehr. Instagram, da kann es sein, da habe ich so sehr aktive Phasen und auch teilweise manchmal ein paar inaktive Phasen. Aber grundsätzlich freue ich mich total, wenn man mir einfach schreibt, irgendwie Feedback gibt und in Kontakt geht. Das ist tatsächlich bei mir bei Instagram immer gerade so ein bisschen, dass einfach auch wenig Austausch mit Community stattfindet. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also falls ihr Bock habt, mir irgendwie was zu schreiben, kontaktiert mich gerne. Ich würde mich total über Austausch freuen. Und mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir haben jetzt über ganz viele Strategien und ganz viele verschiedene Sachen gesprochen. Und bei ADHS besteht immer so ein Hang dazu, alles gleich umsetzen zu wollen, alles auf einmal, also eben nicht zu priorisieren und am besten auch alles sofort zu wollen. Und schon mal als Hinweis, ich werde euch nicht davon abhalten können, ich bin ja ganz genauso, aber unser Gehirn braucht für Veränderungen Zeit und Energie und deshalb ist es am sinnvollsten, sich wirklich auf eine Strategie zu fokussieren und die erstmal so für einen Monat auszuprobieren. Nochmal so als Impuls.
Super. Ganz vielen Dank. Ich fand es einen sehr, sehr wertvollen Beitrag hier im Podcast. Wir hätten noch über vieles natürlich sprechen können. Aber wir haben auch über vieles gesprochen und ich glaube, es sind viele gute Impulse dabei und am Ende ist es trotzdem für jeden wichtig und für jedes Paar, für jeden Einzelnen so den eigenen Weg auch dann damit zu finden. Wer möchte, kann auch deine Unterstützung bekommen. Machst du das auch online eigentlich?
Ja, genau. Ich mache das nur online momentan.
Ah, super. Das heißt, dann ist sowieso ortsunabhängig, kann man sich auch bei dir dann melden, auch über die Homepage einfach. Super.
Genau. Man kann so Einzelsitzungen buchen oder Pakete, die sind alle auf der Website. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne einfach eine E-Mail.
Ganz vielen Dank, Melinda. Super. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Finde ich sehr, sehr hilfreich.
Danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.